im Reisedienst. Und im Winter, wenn es glatt ist, bleibe ich gern so in Ostwestfalen. Und sonst mache ich mich auch ein bisschen weiter auf. Und deshalb meinte Johannes, wenn du doch evangelistisch aktiv bist, dann halte doch ein evangelistisches Thema. Und deshalb möchte ich heute Morgen über das Thema sprechen, Christ werden, Christ bleiben. Der erfahrene Evangelist Billy Graham sagte einmal, wenn du in einer Garage geboren bist, dann bist du noch längst kein Auto. Das ist ja logisch. Aber viele meinen, wenn sie in einer christlichen Familie geboren sind, wenn die Oma Christ war oder die Mama oder der Papa oder wer, dann sei man auch automatisch Christ. Das Thema heute Morgen macht schon deutlich, Christ werden. Keiner kommt als Christ automatisch auf die Welt. Niemand wird als Christ geboren. Deshalb die Frage, wer ist eigentlich Christ oder was macht einen Christen aus? Wenn wir hier in Herford auf der Fußgängerzone vielleicht eine Meinungsumfrage starten würden, dann bekämen wir sicherlich ganz verschiedene Antworten. Die einen würden sagen, Christen, das sind anständige Leute. Dann hoffe ich alle, dass ihr alle, die ihr euch zu Jesus Christus bekennt, dass ihr anständige Leute seid, dass ihr keine silbernen Löffel oder irgendwelche anderen Sachen aus Betrieben oder sonst woher mitgehen lasst. Aber ich muss sagen, ich habe in meinem Leben manche anständige Menschen kennengelernt, die aber keine Christen waren. Also anständig sein, das ist nicht unbedingt das Kriterium für einen Christen. Ja, aber einer, der die Bibel liest, wäre vielleicht eine andere Antwort. Natürlich wird ein Christ die Bibel lesen, weil wir in der Bibel von Gottes Liebe erfahren und von dem, was Gott uns zusagt, auch was Gott von uns fordert. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe Menschen kennengelernt, die kannten die Bibel zumindest stellenweise besser als ich und waren deshalb nicht unbedingt Christen. Also, das allein wird es auch nicht sein. Ja, oder jemand, der betet. Natürlich wird ein Christ beten und das Gespräch mit dem Vater im Himmel suchen. Aber nicht jeder, der betet, ist ein Christ. Manch einer betet in irgendeiner Notsituation, so wie man in einer Firma den Ingenieur herbeiruft, wenn die Maschine nicht richtig läuft und funktioniert. Und wenn dann wieder alles in Ordnung ist, dann ist ja alles wieder okay. Wenn ein Mensch so betet, ist er deshalb schon Christ. Was macht einen Christen? Und einer denkt, ja, Christen, das müssen irgendwie bessere oder vollkommene Menschen sein. Auch hier muss ich sagen, das ist ein Irrtum. Nun will ich weiter aufhören zu rätseln oder nach Meinungen zu fragen, sondern wir wollen auf Gottes Wort hören. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Lese uns einige Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Paulus war ja der erste große Heidenapostel, der große Missionar, der das Evangelium zu den Völkern gebracht hat. Und der hat dann auch an diese jungen Gemeinden Briefe geschrieben, um das Wesentliche und für sie Wichtige festzuhalten. Und so schreibt er in diesem Brief, Philipper 3, die Verse 12 bis 14, lese nach der Übersetzung der guten Nachricht, nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus stellt also zunächst fest, dass er ein unvollkommener Mensch ist. Er betont das ausdrücklich, nicht, dass ich schon vollkommen bin. Die Bibel berichtet ganz offen von den Sünden und auch Unvollkommenheiten der Menschen des Glaubens. Da ist zum Beispiel vom Abraham die Rede, der als Vater des Glaubens bezeichnet wird, aber seine Lüge wird nicht verschwiegen. Das spricht übrigens auch für die Echtheit der Bibel, dass es da kein rosarotes Buch ist, dass da nur irgendwelche heiligen Gestalten in einseitiger Form dargestellt werden, sondern es waren Menschen wie du und ich. Oder David, der König, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Sein Ehebruch wird nicht verschwiegen. Auch das lesen wir in der Bibel. Oder Petrus, der erste Mann von den Freunden, von den Jüngern Jesu, zu dem Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde mit dir bauen. Petrus, der Fels, er hat versagt, er hat Jesus verleugnet. Auch das lesen wir in der Bibel. Es ist also, ich denke, ermutigend, dass Männer und Frauen der Bibel auch keine fehlerlosen Musterexemplare waren. Christsein hat also nichts mit Perfektsein zu tun oder Vollkommensein, aber was dann? In diesen kurzen Versen, die ich gerade gelesen habe, stellt Paulus drei entscheidende Merkmale eines Christen heraus. Das erste Merkmal, ein Christ ist einer, der von Jesus ergriffen ist. Und Paulus hat das sehr dramatisch erlebt. Jesus, der Sohn Gottes, kann in seiner Herrlichkeit von uns letztlich nie begriffen oder von uns ergriffen werden. Aber, und das ist das Wunder, und das ist die frohe Botschaft bis heute, dass dieser Herr, dass dieser Jesus Christus uns ergreift. Und das hat der Paulus erlebt. Er war überzeugter Jude und er dachte gar nicht daran, sich zu bekehren, Christ zu werden. Nein, er wollte diese neue Sekte, so nannte man übrigens die ersten Christen, diese neue Sekte, die sich da nach Christus benannten, die wollte er verfolgen. Und in dieser Absicht war er unterwegs nach Damaskus. Wir können das in der Apostelgeschichte 9 nachlesen. Und dann hat er eine übernatürliche Begegnung. Er weiß zunächst noch gar nicht, was das da ist. Ein Licht umleuchtet ihn. Er fiel auf die Erde und er hörte eine Stimme. Saul, das war sein vorheriger Name. Später wurde er Paulus genannt. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er antwortete, als ob er es schon ahnte, mit wem er es zu tun hat. Herr, wer bist du? Dann antwortete diese Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da sehen wir übrigens, wie Jesus sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Er hat ja eigentlich nicht bewusst Jesus verfolgt, sondern diese Christen. Aber wenn jemand der Gemeinde etwas tut, der tut Jesus etwas an. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Als er aufstand, war er blind von diesem Licht. Aber das war nicht nur eine natürliche Folge dieses Lichtes, sondern das war eine besondere, tiefere geistliche Erfahrung, die er hier machte, von der er immer wieder gesprochen hat. Und jetzt erleben wir bei Paulus schon etwas, was sich eigentlich auch bis heute wiederholt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann stellt uns Gott meistens andere Menschen in den Weg. Wenn wir jetzt Zeit hätten, dann könnte ich dann mal so reihum fragen, wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Ich habe das schon mal wo gemacht und mal gefragt, ob jemand direkt unmittelbar zum Glauben gekommen ist. Dann meinte einer, ja, allein durch das Lesen der Bibel, das gibt auch. Aber wer hat dir denn die Bibel geschenkt oder die Bibel besorgt? Ja, das war dann irgendwie ein Jugendleiter oder die Mutter. Also meistens stellt uns Gott Menschen in den Weg. Und so war das auch bei Paulus. Da war das der Hananias, den Gott auch vorbereitet hat auf diese Situation. Er hat auch eigentlich diesen Paulus, diesen Christenverfolger, gefürchtet. Aber er hatte jetzt von Gott den Auftrag, dem Paulus zu helfen. Er legte ihm die Hände auf und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er wurde sehend. Und Paulus hat es immer wieder erzählt. Das war nicht nur, dass er sein natürliches Augenlicht wiederbekommen hat. Da sind ihm die Herzensaugen aufgegangen, so wie wir es vorhin gesungen haben. Herr, öffne mir die Augen, ich will dich sehen. Das hat er da erlebt in dieser Stunde vor Damaskus. Und dann lesen wir das Erste, was er tat, beziehungsweise an sich geschehen ließ, war seine Taufe. Er ließ sich taufen und er blieb eine Zeit lang bei den Christen in der Stadt, bei denen, die er eigentlich verfolgen wollte. Jesus hatte ihn ergriffen und das war der Anfang seines neuen Lebens. Und immer wieder erzählt Paulus davon. Nun, zugegeben, das war und ist eine sehr dramatische Erfahrung gewesen und nicht jeder, der Christ wird und nicht jeder von uns macht so eine dramatische Erfahrung. Ist doch gut, dass sich erst jeder blind werden muss und dann wieder sehend werden muss und so. Und weil ich heute noch hier zum ersten Mal predige, will ich auch mal ein bisschen von mir erzählen, wie das bei mir war. Ich bin auch kein Paulus, ich habe auch nicht so eine dramatische Geschichte. Und doch habe ich auch erlebt, dass Jesus mich ergriffen hat. Ich bin, wie vielleicht auch manche von euch, in einer christlichen Familie groß geworden. Aber wie gesagt, denkt an die Garage, man ist da nicht automatisch Auto und auch nicht automatisch Christ. Aber eben, ich kannte vieles von Kindesbeinen an, bin in die Gottesdienste mitgegangen, in die Kindergottesdienste, Sonntagsschule hieß das damals, und in die Jungschar, bin auch eigentlich gern hingegangen. Und als ich so 12, 13 Jahre alt war, weißt du, da sagte der Jungscharleiter einmal in der Jungscharstunde, ihr müsst euch bekehren. Also bewusst für Jesus entscheiden, bekehren. Also ich war damals schon so ein bisschen kritisch und sagte, ja, wieso? Da brachte ich den Jungscharleiter ein bisschen in Verlegenheit. Ich sagte, ja, ihr habt doch alle schon mal gesündigt. Wieso bin ich ein Sünder? Dann stockte er etwas, sagte, ja, ihr habt doch alle schon mal Äpfel geklaut. Und dann habe ich scharf überlegt, sag ich nicht. Ich kam damals schon schlecht auf den Baum. Aber dann fiel mir später ein, Rhabarber hatte ich geklaut. Da kam ich besser dran. Ich erzähle das immer wieder gern, um deutlich zu machen. Entscheidend ist doch nicht, ob du Äpfel geklaut hast oder Rhabarber geklaut hast, sondern entscheidend ist, das sagt die Bibel, dass wir unser Leben ohne Jesus führen. Und das ist die eigentliche Sünde. Johannes 16, Vers 9. Und von dieser Sünde muss uns der Heilige Geist überführen. Und Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, er wird euch überführen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Es dauerte noch so ein paar Monate. Da war eine Zeltmission, so eine besondere missionarische Veranstaltung. Und da war früher war das oft so, Sonntagnachmittags gab es sogenannte Zeugnisversammlung, und da heißt das Testimonies. Das habt ihr am 3. Januar gehabt, habe ich auf eurer Homepage gesehen. Also Testimonies, wo Menschen eben bezeugt haben, dokumentiert haben mit ihrem Leben, was ihnen Jesus bedeutet. Es waren überwiegend junge Leute und die sprachen voller Freude, voller Gewissheit. Und da merkte ich schon, das hätte ich so nicht sagen können. Und dann war die Frau des Evangelisten auch bei dieser Veranstaltung dabei. Ich saß da so irgendwo an der Seite. Und nach der Veranstaltung kam die direkt auf mich zu, also fast so ein bisschen Holzhammer-Methode, nicht, wenn man so direkt auf den Menschen zugeht, aber ich habe das vielleicht nötig gehabt. Dann hat sie gesagt, hast du dich schon bewusst für Jesus entschieden? Hätte ich mich jetzt gefragt, liest du die Bibel, betest du, gehst du in Gottesdienst, hätte ich alles abhaken können. Aber ich sagte, hast du dich schon für Jesus entschieden? Nun, ehrlich war ich, da sage ich, nö. Er sagte, dann komm mal mit zu meinem Mann ins kleine Zelt. Bei der Zeltmission gibt es schon mal so ein kleines Zelt, hier gibt es, glaube ich, auch Nebenräume oder auch hier vorne, wo man nach dem Gottesdienst miteinander beten kann. Und so habe ich dann mit dem Evangelisten zusammen gesprochen. Theoretisch wusste ich ja alle, dass Jesus am Kreuz gestorben war. Aber da ist mir aufgegangen, Jesus ist für mich, für meine Schuld und für meine Sünde gestorben. Und da sind wir zusammen auf die Knie gegangen. Und dann habe ich Jesus ganz persönlich zum ersten Mal dafür bewusst gedankt und auch gesagt, das war mir klar, Herr Jesus, von jetzt an soll dir mein Leben ganz gehören. Ich war so ungefähr 13 Jahre alt. Und habe das so auch in Prozenten ausgedrückt. Herr Jesus, von heute an nicht mehr 50, nicht 90, nicht 95, nicht 99, sondern 100%ig soll dir mein Leben gehören. Und von diesem Tag an bis heute habe ich eine Gewissheit, die durch den Heiligen Geist kommt, die Gottes Geist seinen Kindern schenkt, dass ich Gottes Kind bin. Bei allen Höhen und Tiefen, die das Leben auch mit sich bringt, hat diese Gewissheit mich begleitet. Ich habe schon vorher die Bibel gelesen, jetzt noch bewusster. Und dann war mir klar, wer mit Jesus lebt, der folgt auf seinem Wort. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Dann war das nächste paar Wochen später, ließ ich mich taufen und wurde Mitglied der Gemeinde. Oder war mir klar, jetzt bin ich nicht nur Mitglied der Gemeinde und habe da irgendwo einen Platz oder Stammplatz. Stammplätze gibt es denn nicht. Stammplätze, das hörte ich vorhin schon hier. Da wollten einige, manche haben ja so richtig, wenn man passiert irgendwo dann. Dachte so ein älterer Herr, gehen Sie mal weg, hier sitze ich immer. Zum Glück war ich Pastor. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt so ein ganz fremder Mensch gewesen war. Aber eben, ich wollte jetzt nicht einen Stammplatz haben da in meiner Gemeinde. Ich wollte für Jesus da sein. 13, 14 Jahre, dann war mein Platz in der Jungschar. Und dann habe ich, das hättet ihr immer sehen sollen, meine erste Andacht in der Jungschar gehalten, mit zitternden Händen und schlotternden Knien. Ich weiß noch, Jesaja 53. Das war meine erste Andacht. Und dann war auf einmal, ich war 14, der Jungscharleiter war weg. Der musste zur Bundeswehr, es war gar kein anderer da. Ich war eigentlich selbst noch ein Jungscharleiter, der Junge. Dann war ich auf einmal mit 14 Jahren Jungscharleiter. Jetzt muss ich aufhören zu erzählen, sonst kommt ihr nicht mehr zum Mittagessen. Das war eine ganz spannende und intensive Zeit meines Lebens, eigentlich meine Jugendzeit. Die habe ich in der Jungsche Arbeit, nachher war es Jungmannarbeit, das war so ein bisschen wie Pfadfinder und Jugendarbeit verbracht. Ich habe auch zwischendurch noch eine kaufmännische Lehre gemacht, also das Leben ging ja auch so weiter in der realen Welt. Übrigens hatte ich da einen Spitznamen. Ich will nicht alle Spitznamen verraten, sonst wird es zu lustig. Aber einen Spitznamen gebe ich an dieser Stelle gern weiter. Man nannte mich eine Zeit lang in der Firma Betriebsmissionar. Schöner Spitzname. Und ich bin eigentlich traurig, dass ich das heute nicht mehr sein kann. Aber das ist eure Chance. In Betrieben oder in den Schulen oder wo ihr lebt. Viele meinen immer, ich muss erst eine Bibelschule besuchen oder irgendwie was Besonderes machen, in einen hauptamtlichen Dienst, um Missionar sein zu können. Nein, die anderen haben montags erzählt, was sie so am Wochenende getrieben haben. Und ich habe auch erzählt, was ich am Wochenende getrieben habe. Und dadurch hatte ich dann irgendwann mal diesen Spitznamen weg. Betriebsmissionar. Naja, und so ist mir in diesen Jahren deutlich geworden, dass Jesus mich ganz haben wollte, auch im Blick auf meinen Beruf. Und so bin ich dann nachher nach Hamburg gegangen, ins theologische Seminar. Und ein Prediger des Evangeliums. Und mir war es und ist es bis heute ein Anliegen, diese frohe Botschaft von Jesus weiterzuerzählen. Wäre jetzt interessant vielleicht nachher noch, dass ihr euch auch austauscht, wie das so bei euch war. Ich denke, bei jedem anders. Aber diese entscheidende Erfahrung am Beginn unseres Christseins, dass wir von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Größe ergriffen werden. Wenn uns deutlich wird, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er den Weg für uns gegangen ist und uns versöhnt hat mit Gott. Wenn uns das bewusst wird, dann können wir einfach nicht anders, als zu danken und zu antworten mit unserem Leben. Viele haben sich jetzt vielleicht auch so an ihre Damaskusstunde erinnert, an ihre Bekehrungsgeschichte. Vielleicht ist sie noch gar nicht so lange her oder schon sehr lange her. Aber die Frage ist, was ist heute? Deshalb bin ich jetzt schon schnell, jetzt geht es ein bisschen schneller, das erste war ein bisschen länger. Jetzt geht es zum zweiten Kennzeichen, das zweite Kennzeichen. Wenn ein Künstler einen Auftrag bekäme, einen Christen darzustellen, was würde er wohl malen oder darstellen? Vielleicht ein großes Ohr, um deutlich zu machen, ein Christ ist einer, der auf Gott hört. Oder vielleicht betende Hände, so wie Albrecht Dürer, ein Mensch, der mit Gott spricht. Ich glaube, auf ein Bild würde kaum ein Künstler kommen. Nämlich einen Läufer im Stadion. Und genau dieses Bild verwendet Paulus hier im Philipperbrief und auch an vielen anderen Stellen. Und macht damit deutlich, ein Christ ist nicht nur einer, der ergriffen ist von Jesus Christus, sondern einer, der in Bewegung ist. Ein Christ ist einer, der in Bewegung ist. Nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin, jage ich ihm nach, sagt Paulus. Das meint er auch, wenn er im Römerbrief schreibt, welche der Geist Gottes treibt, welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, das steht hier ganz bewusst in der Gegenwartsform. Nicht welche der Geist Gottes mal berührt hat, sondern welche der Geist Gottes treibt, welche der Geist Gottes führt. Und angesichts dieser Aussage muss sich jeder fragen, bin ich noch ein vom Geist Gottes bewegter, getriebener, ja geführter? Bin ich noch in Bewegung? Beim Christsein geht es nicht in erster Linie um einen christlichen Standpunkt, den wir vertreten, sondern um dieses neue Leben durch den Heiligen Geist. Hartmut Birkelbach hat es in einem Lied treffend formuliert, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. Christsein ist nicht eine Frage des Standpunktes und der Standpunkte, die wir vertreten. Christsein heißt in Bewegung sein, uns auf den Weg machen. Übrigens war das auch eine Bezeichnung, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, für die ersten Christen, die Anhänger des Weges waren, die auf dem Weg mit Jesus sind. Also nicht die einen Standpunkt eingenommen haben, sondern die in Bewegung sind. Nun, Bewegung gibt es ja viele und viele Christen sind auch in Bewegung, aber viele Christen und auch viele Gemeinden drehen sich im Kreis. Ich meine, ist ja auch eine Bewegung, ne? Vielleicht wie so ein Kinderkarussell, so auf dem Weihnachtsmarkt mit viel Gehupe und Getröte und Geblende und Geblinke. Und dann, boah, das geht ja immer rum und rum und rum. Aber diese Bewegung ist nicht gemeint. Es geht bei der Bewegung, von der Paulus hier spricht, nicht um Bewegung um jeden Preis, sondern, und damit bin ich schon beim dritten Kennzeichen, dass diese Bewegung auf ein Ziel ausgerichtet ist. Ein Sportler ist nicht nur in Bewegung, sondern behält das Ziel im Auge. Wie ich schon andeutete, bin ich kein besonderer Sportler, aber ich schwimme ganz gern. Ich war ja viele Jahre im Bergischen Land, daher haben wir auch einige gemeinsame Berührungspunkte. Erst 11 Jahre in Hückeswagen, das ist in der Nähe von Wuppertal-Remscheid, und die letzten 15 Jahre meines aktiven Dienstes war ich auch in Remscheid. Und wenn dann das Wetter mitspielte, war ich gerne schwimmen in der Bebertalsperre, eine tolle Talsperre. Also ich schwimme auch so ganz gern, aber wenn ich so im Hallenbad bin oder Freibad, einmal ist es meistens zu voll und dann gucke ich krampfhaft auf die Uhr oder zähle die Bahn, ist ja richtig langweilig, bis man da so eine halbe Stunde rum hat. Und wenn man da in der Weber ist, da kann man ganz verschieden, weil so wie die Ecke da auch kennt, nicht? Da zornige Ameise oder Strandcafé Kürten, da war ich da meistens, da konnte ich gut parken. Und da habe ich es mal geschafft, und ich betone das, weil ich hier gar nicht so eine Sportskanone war oder bin, ungefähr eine Stunde lang zu schwimmen. Ich kann das jetzt nicht so im Detail erklären, also erst musste ich so eine Viertelstunde richtig rüber und dann bin ich vorsichtshalber so in der Nähe des Ufers. Ich wusste ja nicht, wie lange meine Kondition aushält, aber ich habe es wirklich geschafft, eine gute Stunde zu schwimmen. Warum? Ich hatte mir ein ganz bewusstes Ziel vor Augen genommen. Ich wollte da wenn ihr das kennt, da zornige Ameise, bin ich rein, darüber, und dann ist Strandcafé Kürten, kam ich da wieder raus und dann musste ich zurück zu Fuß und den Rest wieder schwimmen. War ein bisschen wackelig, als ich da aus dem Wasser kam. Aber warum habe ich das geschafft? Weil ich ein Ziel vor Augen hatte. Das Ziel hat mich, wie man ja so schön neudeutsch sagt heute, das Ziel hat mich motiviert. Das Ziel hat mich in Bewegung gehalten. Und wenn wir als Christen nicht mehr in Bewegung sind, obwohl uns Jesus einmal ergriffen hat, dann haben wir das Ziel aus den Augen verloren. Das kann vorkommen. Das gab es schon in den ersten Gemeinden. So schreibt Paulus in Kolosser 2, Vers 18, lasst euch deshalb von niemandem von eurem Ziel abbringen. Das kann passieren durch andere Menschen, falsche Freunde, durch irgendwelche Lebensumstände oder Ereignisse. Lasst euch von niemandem von eurem Ziel abbringen. Also entscheidend ist, dass wir das Ziel vor Augen haben. Aber was heißt das denn jetzt als Christ vom Ziel her leben, zielorientiert zu leben? Das heißt zunächst, seine Vergangenheit bewältigen. Weil Paulus ein Ziel vor Augen hatte, weil ihm Jesus begegnet ist und weil Jesus sein Lebensinhalt, sein Sinn und sein Ziel war, konnte er vergessen, was hinter ihm lag. Ich vergesse, was da hinten ist. Was lag denn hinter ihm? Das war nicht nur die Schuld in seinem Leben, sondern auch seine bisherige Karriere, und der hatte Karriere gemacht als jüdischer Gelehrter. Er hatte bei einem damaligen ganz berühmten Professor studiert. Aber ihm fiel es nicht schwer, das, was ihm früher viel bedeutete, um Jesu Willen aufzugeben. Er schreibt im Philipperbrief im selben Kapitel 3, Vers 8, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. In der Luther-Übersetzung und manchen ist sogar die Rede von Kot, von Dreck. Das erschien ihm wie Kot, wie Dreck. Alles andere hat seinen Wert verloren, weil er durch Jesus eine ganz neue Ausrichtung bekommen hat. Manche Christen treten auf der Stelle und kommen nicht voran, weil sie ja die Vergangenheit noch nicht bewältigt haben. Die Vergangenheit noch nicht losgelassen haben, weil sie vielleicht noch gebunden sind an Schuld, an Sünde, weil sie nicht bereit sind, schlechte Gewohnheiten, falsche Bindungen aufzugeben. Wer vom Ziel her lebt, der hat wie Paulus seine Vergangenheit bewältigt und der kann loslassen. Vom Ziel her leben heißt aber auch, hier und heute in der Gegenwart Schwerpunkte, Prioritäten zu setzen. Ich sah einmal eine Reportage im Fernsehen über den Kölner Dom. meine, Kölner Dom ist ja jetzt aktuell im Gespräch, darauf will ich nicht zu sprechen kommen, sondern da ging es wirklich um das Gebäude. Und ob das beim Kölner Dom ist oder auch bei anderen alten Kathedralen, da wird ja unwahrscheinlich viel renoviert und restauriert aus Umweltschutzgründen und so weiter. Das kostet einen Haufen Geld und viel Arbeit. Und da ging es in dieser Sendung drum. Und dann fragte der Reporter da den zuständigen Geistlichen, sagen Sie mal, und jetzt kommt eine ganz interessante Frage, sagen Sie mal, was ist das hier eigentlich? Ist das nur eine ewige Bauerei oder ein Bauen für die Ewigkeit? Ich weiß gar nicht mehr, was der Geistliche da geantwortet hat, aber diese Frage fand ich so gut. Ich denke, das ist eine Frage für uns alle, die wir doch in unserem Leben oder an unserem Lebensgebäude so bauen und herumbasteln. Ist das nur so ein ewiges Bauen oder ein Bauen für die Ewigkeit? Haben wir die Ewigkeit? Haben wir das Ziel vor Augen bei all unserem Tun und Lassen? Das heißt, vom Ziel erleben. Eine Bewegung zu haben, die vom Ziel geprägt ist. Vom Ziel erleben, das heißt aber auch eine lebendige Hoffnung haben. Das Ziel, das Paulus vor Augen hat, das ragt über dieses Leben hinaus. Er nennt es den Siegespreis. Wie viel Energie, wie viel Verzicht bringt ein Sportler auf für einen Siegespreis, der letztlich vergänglich ist, auch eine Goldmedaille ist vergänglich. Und deshalb sagt Paulus, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Die Bibel sagt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Ich kann das nur kurz andeuten im Rahmen dieser Predigt. Der Tod ist Durchgangsstation in die Ewigkeit. Und die Bibel beschreibt und sagt uns, dass es in der Ewigkeit sehr unterschiedlich weitergehen kann. Die Bibel spricht von Himmel und Hölle. Hört man heute nicht mehr so oft auf Kanzeln. Aber übrigens in Karnevalsschlagern, da ist vom Himmel und Hölle und von Sünde die Rede. Also es ist dem Volk auch heute noch bewusst. Es geht ganz unterschiedlich weiter. Und die Bibel sagt, Menschen, die mit Jesus leben, haben diese wunderbare Hoffnung. Einmal bei Jesus zu sein, in ewiger, herrlicher, unvorstellbarer Gemeinschaft. Das heißt aber auch, und das ist Hölle, wenn ich nicht hier mit Jesus lebe, mich nicht hier für Jesus entscheide, dass ich für ewig getrennt bin. Aber das ist freiwillig. Übrigens, in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Und im Himmel auch nur Freiwillige. Kann sich keiner beschweren. Jesus lädt uns hier und heute ein, unser Leben ihm anzuvertrauen. Und schon hier und jetzt mit ihm zu leben und uns darauf zu freuen, in Ewigkeit bei ihm zu sein. Und diese Hoffnung, die motiviert uns auch für unser ganz praktisches Tun. Paulus sagt den Korinthern einmal, wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Das, was wir für Jesus tun, da, wo wir uns einsetzen für ihn und auch in der Gemeinde, es ist nicht vergeblich. Wer vom Ziel her lebt, der muss auch den Weg gehen, der zum Ziel führt. Wäre jetzt vielleicht noch interessant, was die Bibel alles noch zum Ziel sagt und zum Himmel. Das ist noch eine extra Predigt. Vielleicht heute Nachmittag in der Auferstehungsrede und macht das Uffeln ein bisschen drüber. Das ist der Abschluss der Allianz Gebetswoche. Das muss gefeiert werden. Da spreche ich ein bisschen über den Himmel, was da noch uns erwartet. Aber das will ich jetzt hier nicht mehr anfügen. Es ist uns zwar nicht geholfen, wenn ich jetzt noch eine Stunde predige über den Himmel und über das, was dann kommt und wie es sein wird. Entscheidend ist, dass wir die Schritte tun, die zum Ziel führen. Es gibt ein Buch mit dem schönen Titel Keine Rolltreppe zum Himmel. Rolltreppen sind ja eine schöne Sache. Da schwebt man so von Etage zu Etage. Herrlich, ne? Irgendwo im Kaufhaus, man ist schon müde, hat vielleicht schon ein paar Taschen, aber dann mit der Rolltreppe geht's immer weiter. Und manchmal wünschen wir uns auch so eine geistliche Rolltreppe, so eine spirituelle Rolltreppe, die uns irgendwie von Stufe zu Stufe weiterbringt. Aber die gibt's nicht. Es gibt keine Rolltreppe in den Himmel. Nur der kommt ans Ziel, der auch an den Start geht, der den ersten Schritt tut und dann nicht bei dem ersten Schritt stehen bleibt, dann auch einen zweiten und dritten Schritt. Ein Angler saß am Chiemsee und angelte. Ein Urlauber, ein Städter kam dazu, der noch nie einen Angler gesehen hat. Je nachdem, wo man herkommt, hat man ja auch noch nie einen Angler beobachtet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal alle einen Angler beobachtet habt. Der Urlauber, der war nur ganz erstaunt, wie der Angler da saß. Ganz ruhig, ganz still. Und nichts tat sich. Kein Fisch bis an. Viertelstunde, halbe Stunde. Der Urlauber, der wurde schon ganz unruhig. Und dann so nach einer Stunde, da wird's ihm doch zu bunt. Und da sagte dann dieser Urlauber zu dem Angler, also entschuldigen Sie mal, können Sie mir eigentlich sagen, was es Dümmeres auf der Welt gibt als Angeln? Ja, sagt der Angler, ich weiß, was dümmer ist. Zuschauen. Das ist wirklich das Dümmste. Meine lieben Freunde, auch meine lieben Gäste, die hier vielleicht auch noch so im Freundes- und Gastbereich dieser Gemeinde seid, ich möchte euch ermutigen, keine Zuschauer zu bleiben. Vielleicht findet ihr das alles toll, die Gemeinde, tolles Lobpreisteam und engagierter Pastor und so ein interessanter Gastprediger manchmal oder so. Und so, oh toll, schön hier. Zuschauen ist das Dümmste. Ich möchte einladen, konkrete Schritte zu tun. Einige kenne ich, aber die meisten kenne ich hier nicht. Ich weiß nicht, welcher Schritt dran ist. Vielleicht sind einige hier heute Morgen, für die der erste Schritt dran ist. Oder vielleicht ein weiterer Schritt, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben, aber sagen, ja, ich will mich taufen lassen. Oder viele sind hier, die sagen, ja, ich habe mich heute Morgen erinnert auch an meine Erfahrungen, an meinen Start mit Jesus, aber ich bin irgendwo mehr oder weniger auf der Strecke liegen geblieben. Ich möchte neu durchstarten, ich möchte neu in Bewegung durch den Geist Gottes. Und deshalb möchte ich jetzt einladen zu konkreten Schritten. Ich möchte, dass wir eine Gebetsstille haben, für einige Augenblicke Stille sind, dass wir das Gehörte überdenken können. Und dann werde ich in diese Stille hineinfragen, für wen ich beten darf. Und ich möchte bitten, solche einfach ihren Arm zu heben, dass ich für sie beten kann. Und ich glaube, dass Jesus das sieht und das segnet. Und da, wo es gewünscht ist und auch angebracht, sind sicherlich auch nachher hier die Ältesten oder auch ich bereit zum persönlichen Gespräch und Gebet. Lasst uns neigen und stille werden.